PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Willkommen bei der neuen Folge der Bildungswelle. Es ist zwar schon Ende Januar, aber trotzdem möchte ich euch noch ein schönes neues Jahr wünschen. Ich freue mich, 2026 auch wieder mit euch auf spannende Themen rund um die PHKA zu schauen. So auch heute natürlich. Als ersten Gast in der heutigen Sendung habe ich mit Thilo Krapp gesprochen. Herr Krapp ist Autor, Illustrator und Comiczeichner. Er hat beispielsweise die Klassiker 20.000 Meilen unter dem Meer und Der Krieg der Welten als Graphic Novel umgesetzt. Sein Interesse gilt da vor allem historischen Themen. An der PHKA hat er die 12. Poetik-Dozentur Kinderleicht und Lesejung zugesprochen bekommen. Diese ist eine gemeinsame Initiative des Hausacher Leselens und der Hochschule. Dafür hielt er eine zweiteilige Vorlesung zu History Communication und Storytelling in Comics. Der erste Teil fand im November statt, der zweite war am 21. Januar. Kurz vor der zweiten Vorlesung habe ich mich mit ihm unterhalten. Herr Krapp, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind und ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Danke, ich freue mich auch.
Vielleicht, dass unsere HörerInnen Sie ein bisschen besser kennenlernen können. Sie sind ja nicht nur Autor, Sie sind auch Illustrator und Comiczeichner. Sie haben eine Reichweite von Kinderbüchern über Sachbücher, über Graphic Novels. Mhm. Wie kam es zu dieser Bandbreite an Formaten? Was genau begeistert Sie daran?
Ich denke mal, als erstes ist das ja alles in der Sparte Kinderbuch, könnte man sagen, verhaftet. Ne? Und das ist dadurch gekommen, dass ich immer schon Comics gezeichnet habe für mich. Also schon als kleiner Junge habe ich dieses Format quasi für mich entdeckt. Also es gibt auch ganz Kinderzeichnungen von mir, wo es ganz eindeutig ist, dass ich nicht einfach nur eine Zeichnung machen will zu einem Thema allein. Das gibt es auch. Also die klassische Illustration, da habe ich auch schon als Kind mich dran versucht. Aber es gibt auch ganz viel, was schon so in sequenzieller Abfolge quasi erzählt ist. Also Bild für Bild, Handlung aufeinander aufbauend, was dann ganz eindeutig von den Comics kommt. Und damit war irgendwie klar, dass dieses Genrefeld irgendwie ganz natürlich zu mir spricht, könnte man so sagen. Und als ich dann natürlich immer älter wurde, habe ich das immer weiter ausgebaut, immer mehr Interesse daran entwickelt und immer mehr mich daran versucht. Und irgendwann ist dann ja nun mal die Zeit, wo man sich entscheiden muss, was macht man beruflich im Leben. Und dann habe ich halt den Tipp bekommen, mich an der Hochschule in Wuppertal zu bewerben. Das ging damals noch, da gab es einen Fachbereich. Und da lehrte Wolf Erlbruch, den Sie vielleicht kennen als den Illustrator vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat.
Nein, das ist mein Lieblingskinderbuch.
Nein, hören Sie auch.
Ja, wirklich.
Ist bestimmt von vielen.
Ich liebe das.
Ja, es ist auch. Es war eine Offenbarung damals, als er mit solchen Sachen kam, sage ich jetzt mal. Ich muss ja wirklich schon von damals sprechen. Also das ist dann natürlich der Startpunkt gewesen, mich überhaupt wirklich tiefer mit der ganzen Materie zu befassen und von ihm auch über diesen Kinderbuchmarkt, sage ich jetzt mal, etwas zu erfahren. Und dadurch halt habe ich auch ein bisschen die Bandbreite kennengelernt, habe dann aber erstmal bei ihm vor allem Kinderbuch natürlich gelernt sozusagen. Ne? Comic konnte ich nicht bei ihm lernen, das war einfach nicht die Zeit. Es war auch noch in den Hochschulen noch gar nicht angekommen als Bildsprache ernstzunehmende. Das habe ich aber immer parallel weiter verfolgt für mich. Und so bin ich quasi aus dem Studium rausgegangen als diplomierter Kinderbuchillustrator, also mit zumindest diesem Hauptschwerpunkt und eben aber auch mit hinzugewonnenen Kenntnissen über den Comic natürlich auch.
Wir wollen vielleicht jetzt mal auf Ihre Vorlesung gucken.
Ja, gerne.
Weil Sie haben jetzt die 12. Poetikdozentur inne an der PHKA und Sie machen das zu dem Thema Geschichten ein Gesicht geben, History, Communication and Storytelling in Comics. Mhm. Freuen Sie sich? Erstmal freuen Sie sich heute schon drauf.
Wir ja, ist ja jetzt den zweiten Teil
so ziemlich genau in zwei Stunden.
Genau, in dem zweiten Teil wird es heute ein bisschen mehr um persönliche Aspekte gehen beim Adaptieren und Schreiben von eigenen Stoffen. Beim letzten Mal habe ich sehr viel auf diese Titel auch Rücksicht genommen, History Communication, weil ich das für meine Begriffe tue mit dem, was ich mache. Also in diese ganzen Adaptionssachen vor allem wie Krieg der Welten, das ist ja wirklich ein so nah wie mögliches Abbild daran, wie Gesellschaften damals funktioniert haben und auch wie die sich, wie es ausgesehen hat um die Menschen damals um sie herum, wie mir nur irgendwie möglich ist, auch wirklich auf England betrachtet. Und dann, finde ich, vermittelt man schon Geschichte auch. Also History eben. Ne? Und das ist dann für meinen Begriff History Communication. Also wenn ich sage, Sie lesen natürlich die Adaption dieses Klassikers, aber Sie lesen, Sie kriegen auch einen Einblick in die Lebensumstände dieser Zeit. ne, und was die so ausgemacht hat. Genau, und heute wird es eher darum gehen, wie ich meinen eigenen Webcomic, was es dafür ausschlaggebende Gründe war, den zu machen und wie ich dabei vorgegangen bin, als auch für, wie ich bei der nun kommenden Adaption, die ich gemacht habe, von Die Zeitmaschine von H.G. Wells vorgegangen bin. Denn da bringe ich mich bei beiden Stoffen nochmal deutlich mehr ein als zuvor. Es gab aber auch Möglichkeiten, gerade bei der Zeitmaschine überhaupt, mich mit meinen eigenen Erfahrungen noch mehr als Mensch einzubringen, als bei den Stoffen davor, wie 20.000 Meilen unter dem Meer oder Krieg der Welten.
Wie genau gestalten Sie die Vorlesungen oder die Vorlesung heute?
Ich trage wirklich vor. Es ist ein klassischer Vortrag. Man kann mir zuhören, wenn man will. Ich bin natürlich immer für Fragen offen, auch zwischendurch. Aber ich versuche sehr viel anschauliches Bildmaterial mitzubringen. Ne? Also ich versuche immer das, was ich erzähle, sage, was inhaltlich passiert, zu verknüpfen mit einem, ich sage fast, visuellen Beweis, ne? Mit einer visuellen Herleitung.
Vielleicht nochmal zum Abschluss als jemand, der sowohl künstlerisch als auch ja jetzt auch didaktisch arbeitet. Welches Potenzial sehen Sie im Medium Comic für schulische oder außerschulische Bildungsarbeit, vielleicht auch mit Kinderbüchern, insbesondere wenn es vielleicht sogar jetzt an der Vorlesung orientiert um die Vermittlung von Geschichte geht und komplexere Themen?
Also ich glaube, bei Comic haben wir einfach gerade im Moment ein bisschen das Glück oder den Vorteil, dass es halt irgendwie die Aufmerksamkeit darauf so ein bisschen fällt. Deswegen sind die Leute mehr offen dafür. Das heißt, nicht nur die Kinder müssen nicht gegen die Eltern arbeiten und sagen, ich will mich eigentlich über dieses Medium, über ein bestimmtes Thema informieren. Das müssen sie nicht mehr so tun wie früher, sondern auch die Generation davor hilft da halt auch ein bisschen mit. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass Comic, wie immer so platt gesagt wird, was für die Kinder ist, die anders nicht lesen würden oder nicht lesen lernen wollen oder so. Das ist mir eine zu starke Fokussierung auf das Wort. Denn was ich tue, ist ja auch Bildautor sein. Ich bin ja nicht einfach nur Zeichner, der etwas in ein Bild gibt, sondern, also, beziehungsweise ich gebe etwas in ein Bild, aber das ist dann eine Autorenschaft. Also ich erzähle mit dem Bild ja etwas. Das heißt, wir müssen lernen, das Bild anzuerkennen als etwas, was auch schon bereits erzählt. Es ist nicht nur das Wort, das etwas sagt, das Bild sagt auch etwas. Das heißt, Kinder, die so bildlastigere Stoffe halt jetzt gerade vorziehen oder lesen, das sind nicht unbedingt die Aufmerksamkeitsschwachen oder die zu faul sind zum Lesen oder so. Ja gut, vielleicht sind sie zu faul zum Lesen, aber vielleicht stimmt dann auch was mit dem reinen Wort manchmal nicht. Ne? Vielleicht kommt einfach so eine Ebene beim Comic dazu, dass man sagt, das ist auch sehr sinnvoll, dass das dazu kommt. Und deswegen würde ich gerne dafür plädieren, dass wir das eher als eine Qualität ankennen und nicht wie eine Downsizing von Prosatexten auf Bildlastigkeit, sondern es geht darum, dass mit dem Bild ja viel mehr noch dazu miterzählt werden kann auch. Und das heißt, diese Menschen, die dazu tendieren, sich über diese Geschichte, über dieses Medium, über entweder ein geschichtliches Thema zu informieren oder über irgendein anderes Thema, gibt ja sehr viel, was im Comic behandelt wird, die haben eigentlich sogar ein, würde ich fast sagen, ein erhöhtes Interesse an etwas, weil sie nämlich fähig sind auch dazu, gleichzeitig das Bild zu lesen. Das kann ja auch nicht jeder. Seien wir mal ganz ehrlich, also Comic ist ja immer Bild und Text zusammen.
Also sozusagen die Graphic Novel oder ein Comic auch als, wie ich mir das jetzt so denken würde, als Aufnahme, also dass es einfach ein größeres Spektrum hat als Aufnahmemedium, weil man aus verschiedenen Sachen mehr rauslesen kann.
Genau, und es wird immer nach wie vor noch so ein bisschen versucht, als ein Downsizing von etwas es zu sehen. Also wie, naja, wir haben jetzt halt, wir können denen nicht mehr anderes zutrauen. Im Gegenteil, ich glaube fast, es ist eher ein Weg nach oben sogar. Und es ist ja nicht so, dass nichts anderes mehr gelesen wird außer Comics. So ist es ja nun auch nicht. Ne?
Ja, dann viel Spaß bei der Vorlesung.
Danke, ja, und ich freue mich drauf.
Vielen Dank für die Zeit.
Danke, gerne. Danke Ihnen.
Von Poetik zu Philosophie. Das PHKA-Institut für Philosophie und ihre Didaktik hat eine neue Leiterin, und zwar Annika von Lübcke. Ihr wissenschaftliches Hauptinteresse liegt unter anderem bei der politischen Philosophie der Antike und der philosophischen Geschlechterforschung. Mehr dazu und was ihr in ihrer neuen Rolle noch wichtig ist, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Frau von Lübcke, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei mir zu sein. Was hat Sie denn persönlich an der Professur für Philosophie und ihre Didaktik an der PHKA gereizt besonders? Und wie kam es überhaupt dazu, dass Sie jetzt hier sind?
Ja, vielen Dank zunächst für die schöne Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Wenn Menschen sich Philosophieunterricht vorstellen, dann denken sie womöglich an einen Oberstufenkurs, der über Kant brütet. Philosophie oder das Fach Ethik, wie es bei uns an der PH heißt, wird aber auch an Förderschulen, an Realschulen, an berufsbildenden Schulen, an Grundschulen unterrichtet. Und diese anderen nicht-gymnasialen Schulformen werden oft vernachlässigt. Und für genau diese Schulform sind die pädagogischen Hochschulen Spezialisten. Und das reizt mich. Hier werden dringend Lehrkräfte gebraucht. Hier macht die Arbeit unmittelbar Sinn. Und zu Fragen der Schulformdifferenzierung, des nicht nur hochhängenden gymnasialen Unterrichts interessieren mich ganz besonders.
Sie haben jetzt ja sehr von Ihrer Leidenschaft Philosophie auch gesprochen. Welche genauen philosophischen Themen oder Fragestellungen liegen Ihnen denn in der Forschung und Lehre besonders am Herzen?
Mich interessieren besonders Fragen, die im Zusammenhang mit dem schulischen Kanon der Philosophie stehen. Für manche ist überraschend, dass die Behörden gar keine Texte oder Personen vorschreiben, die man im Unterricht machen müsste. Und trotzdem ist es so, dass man immer und immer wieder den gleichen Namen, den gleichen Texten, den gleichen Fragen begegnet. Oft sind das Texte europäischer Männer. So müssen wir uns vorstellen, dass viele Kinder und Jugendliche, die den Ethikunterricht besuchen, wahrscheinlich nie einen Text aus der indischen Philosophie lesen werden oder einen Text aus der arabischen Philosophie und nur ganz selten mal den Text einer Philosophin. Und mich interessiert, wie wir gut begründen, dass es lohnenswert ist, mehr zu machen, die Vielfalt der Philosophie umfassender, auch gerechter abzubilden. Das, denke ich, hätte sowohl pädagogische als auch fachliche Vorteile.
Wenn man so an Philosophie denkt, dann finde ich, also das erste Wort, das mir da in den Sinn kommt, ist irgendwie, dass das sehr abstrakt ist. Mhm. Wie schafft man das dann in der Lehre oder wie schaffen Sie das in Ihrer Lehre, den Transfer zu so konkreten Unterrichtssituationen in der Schule? Können Sie da ein Beispiel geben? Wie wird das weniger abstrakt?
Ja, Abstraktion gehört zur Philosophie, dazu müssen wir stehen. Aber wir abstrahieren ja nicht im Nirgendwo, sondern ausgehend von der alltäglichen Lebenswelt, auch der alltäglichen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, die wir unterrichten. Und da drängen sich die Fragen auf. Da sind die Fragen bleibend relevant. Was ist denn jetzt wirklich wahre Freundschaft? Was schulden meine Eltern mir? Was schulde ich meinen Eltern? Philosophieunterricht kann eben oft auch ein spannender Kommentar zum Stundenplan sein. Wie existieren denn jetzt Zahlen, die man aus dem Matheunterricht kennt? Oder was sind Kriterien für ein gutes Kunstwerk? Diese Fragen, die wir abstrakt behandeln, entnehmen wir der Welt, die uns umgibt.
Ich weiß noch, dass ich in der, oder ich glaube, es war in der 9. Klasse Ethikunterricht, da hatten wir uns über das Thema Liebe unterhalten. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch da so ein, wahrscheinlich ein abstraktes Wort, aber dass man philosophisch auch erleuchten kann.
Ja, wunderbar. Das sind die großen Fragen, natürlich. Liebe, da können Sie mit Platon anfangen, da können Sie viel drüber nachdenken. Die, ja, Philosophie will ja auch einen Beitrag zur Weltdeutung und Selbstdeutung leisten. Und da unterscheiden sich, so zumindest meine Wahrnehmung, die Fragen der Erwachsenen gar nicht so sehr von den Fragen der Kinder und Jugendlichen.
Jetzt trotzdem einmal ein Blick vielleicht auf die Kinder und die Jugendlichen. Mhm. Welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht da philosophisches Denken für Kinder und Jugendliche heute?
Das würde ich Sie am liebsten selbst fragen. Philosophische Fragen, so habe ich gerade versucht deutlich zu machen, tun sich überall auf. Und ich denke, Fragen der Nachhaltigkeit, von Konsum, von Wehrpflicht, Unterscheidung von Wahrheit und Lüge, das sind Fragen, von denen ich annehmen würde, ohne das den Jugendlichen jetzt einfach zuschreiben zu wollen, dass sie eine Relevanz haben. Ob dann die Antworten, die akademische Philosophie bietet, für junge Menschen wirklich bedeutsam ist, das ist die Hoffnung, mit der wir unterrichten, aber das würde ich gar nicht hier entscheiden wollen.
Wie sieht es denn da zum Beispiel aus, wenn man auf die Social-Media-Welt guckt? Kann man darauf Philosophie auch anwenden, auf die Benutzung von sozialen Netzwerken bei Jugendlichen?
Ja, also vielfältig. Wir denken über Anerkennung nach, um die es ja dort viel geht. Wir denken über Ästhetik und Schönheit nach, aber auch über Fragen, was es bedeutet, zu sein und zu existieren. Bin ich das da in der Art und Weise, wie ich mich darstelle? Kann ich wirklich Wissen quantitativ erheben, ob ich gemocht werde? Wie sehr hängt das vom Zuspruch der anderen ab? Was ist mit Selbstsorge? Also eine Fülle von Fragen schließen sich aus philosophischer Sicht da an, denke ich.
Wenn Ihre Studierenden später dann eben in der Schule Philosophie oder Ethik unterrichten, egal ob an Realschule oder Förderschule, welche eine Fähigkeit oder vielleicht Haltung wünschen Sie sich, dass Sie unbedingt aus Ihren Veranstaltungen mitnehmen?
Vielleicht eine Haltung zum Fach und eine Haltung zum Mensch. Als Haltung zum Fach ist mir wichtig, Philosophie nicht als Laberfach zu unterrichten und sein zu lassen. Das passiert manchmal, wenn man so mit einem starken Relativismus an Meinungen rangeht. Also wenn man einfach sagt, das ist deine Meinung, die respektieren wir. Ja, aber Philosophie- und Ethikunterricht geht es doch darum, denke ich, zu sagen, Meinungen sind durchaus unterschiedlich gut begründbar. Und das führt uns in die Arbeit mit Begriffen, in die Arbeit mit Argumenten. Und das wäre eine fachliche Prägung, die ich für sehr wichtig halte. Es geht nicht um Meinungsaustausch in der Philosophie. Und eine Haltung zum Mensch, das ist aber, denke ich, übergreift das Fach. Ich denke, die Selbstverpflichtung, wenn man als Lehrerin arbeitet, die Selbstverpflichtung, jeden jungen Menschen positiv wahrzunehmen. Nicht zu schimpfen, schon gar nicht, also das passiert, na klar, nicht zu sagen, nicht davon auszugehen, dass die Studierenden sowieso alles mit KI generieren oder die ganze 7C doof ist, sondern positiv zu erwarten, dass es selbst geschrieben ist, zu erwarten, dass die 7C auch ihr Bestes gibt. Und das macht oft einen Unterschied, so zumindest meine Erfahrung.
Vielleicht zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Gibt es ein philosophisches Zitat oder ein Buch, ein Erlebnis, das Ihren eigenen Blick auf Bildung und vielleicht auch auf Philosophie nachhaltig geprägt hat und vielleicht irgendeinen kleinen Denkanstoß, den Sie unseren HörerInnen mitgeben möchten?
Auf ein Zitat würde ich mich nicht festlegen. Und auch einzelne Werke jetzt zu benennen, schien mir fast ungerecht all den anderen gegenüber. Ich hatte das Glück, sehr gute Lehre erfahren zu dürfen, als ich an der Uni war, und entdecke immer wieder Texte. Also im Moment ist das Nietzsches von den drei Verwandlungen, für das ich mich begeistern kann, aber auch die Kollegin Nadja El-Kassar, die hat einen fantastischen Text unter der Frage, was ist Wissen, geschrieben, mit dem ich gerade gearbeitet habe mit den Studierenden der PH. Und diesen Text kann man ganz einfach googeln, der ist klar und klug. Und da denke ich immer, so müsste man schreiben können.
Worauf freuen Sie sich vielleicht jetzt am meisten mit der Professur und mit Ihrer neuen Aufgabe?
Selbst gestalten zu können, klar. Eine Professur bringt die Freiheit mit sich, selbst Schwerpunkte setzen zu können. Ich würde sehr gerne etwas machen zu Elternschaft und Philosophie- und Ethikstudium, Lehramtsstudium. Ich würde gern an diesem Projekt einer Diversifizierung des Kanons weiterarbeiten. Und das beginnt dann ja auch schon im eigenen Nahbereich. Also tolle Leute finden, die mit mir das zusammengestalten, Lehre zu machen, die als positiv wahrgenommen wird. Das sind die Wünsche, die ich habe für die nächste Zeit.
Dann wünsche ich dabei viel Spaß und vielen Dank, dass Sie sich die
Zeit
genommen haben.
Sehr gerne, danke.
Zum Abschluss habe ich wieder ein paar Ankündigungen für euch für die nächste Zeit. Wenn du ein MINT-Fachstudium absolviert hast und dir vielleicht überlegst, Lehrerin zu werden, dann ist dieses Event etwas für dich. Dein Weg zum dualen Lehramtsmaster ist eine Infoveranstaltung für Studieninteressierte, in der die Universitäten Freiburg und Stuttgart und die PHKA das Studienmodell vorstellen. Das Ganze passiert in Form eines sogenannten Lunch Talks bei einer Online-Veranstaltung. Der nächste Termin ist am 4. Februar um 12:30 Uhr. Außerdem ist das Bewerbungsportal für das Sommersemester 2026 geöffnet. Für die Bachelorstudiengänge Sekundarstufe 1 bzw. Sekundarstufe 1 mit Profilierung Europalehramt habt ihr noch bis 15. März Zeit, euch zu bewerben. Weitere Informationen zu beiden Themen findet ihr unter ph-karlsruhe.de. Damit war's das für die Bildungswelle im Januar. Am Mittwoch, den 25. Februar, habe ich dann wieder Neues für euch. Bis dahin!